Hallo und einen wunderschönen guten Tag zum nächsten Expertentalk der Kreuzfahrtakademie. Mein Name ist Sandra Klosterlieb. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der Kreuzfahrtakademie und habe ja jeden Freitag fantastische Experten hier bei mir zu Besuch. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen, sage ich mal, so Leader der Zukunft in der Kreuzfahrt oder Hochsee oder Fluss oder wo auch immer Industrie. Ich habe Tobias Kawatzki zu Besuch. Heute auf eine Tasse Kaffee haben wir uns verabredet zum Thema, wie entwickelt sich die Kreuzfahrt? Wie hat er sich entwickelt? Der hat ja auch einen ganz spannenden Lebenslauf, über den wir gleich ein bisschen sprechen möchten. Aber erst einmal, Tobias, möchte ich dir danken, dass du heute überhaupt Zeit genommen hast, denn du befindest dich ja im Moment ja nicht in deinem beruflichen Umfeld, sondern du bist zu Hause, du bist in Elternzeit. Wie fühlt sich das denn so an, als Mann in Elternzeit zu sein? Erzähl mal.
Das ist korrekt. Man setzt sich ja im Leben häufiger mal unterschiedliche Ziele und so war das auch bei uns. Und das ist was ganz Besonderes und was ganz Tolles. Und das genießen wir und genieße ich auch. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, auch die Zeit als Vater zu nutzen.
Ja, absolut. Das ist ja auch so ein bisschen was, wenn man sich jetzt mal so mit Leadership und so weiter beschäftigt, gerade auf diesen Business-Plattformen, ist es ja auch so ein Markenzeichen von Männern, dass man sagt, hey, ich mache das jetzt auch und ich trete mir jetzt so in die Fußstapfen der Frauen. Bei Frauen wird da witzigerweise ganz wenig von gesprochen. Finde ich ein bisschen eigenartig. Wie siehst du denn das? Sollten da eigentlich auch viel mehr Frauen von reden oder ist das noch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
Also ich finde, es hat jetzt ja nichts mit Prestige zu tun oder so, ne? Also es ist, man kriegt ja nicht ein Kind, weil man sagt, okay, ich habe jetzt ein Kind aus Prestige, sondern das ist ja ein tiefster innerer Wunsch, den man da wahrscheinlich in sich hegt und der auch nicht jedem erfüllt werden kann. Also das muss man ja auch, glaube ich, so nochmal sagen. Von daher, gerade auch in Zeiten der aktuellen Situation, die wir jetzt nochmal seit über einem Jahr jetzt haben, ist da auch ganz viel Dankbarkeit mit dabei. Ne? Also sehr bewusst und sehr viel Zufriedenheit. Und ja, also ich denke, für uns ist das jetzt gar nicht so Thema, das so zu thematisieren, dass ich jetzt in Elternzeit bin. Also wir teilen uns das eh gut auf. Und ich glaube, da hilft in der Beziehung auch die Erfahrung, die man vielleicht aus dem Berufswesen mitbringen kann, was Zeit- und Selbstmanagement und gute Kommunikation angeht, weil das hilft dann schon, diesen Sprung darüber zu machen, auch so mental sich darauf einzustellen. Ist auf jeden Fall jetzt schon eine Erfahrung, ja.
Ja, das ist wohl wahr. Man wird dann tatsächlich zum Zeitmanager, ne? Man muss dann wirklich sagen, okay, von, sage ich mal, 7 bis 10 ist Kind, von 10 bis 12, kümmere ich mich dann um die Wäsche und dann geht es weiter wieder mit Kind, wenn es dann gerade mal schläft. Aber, und auch das haben wir Gott sei Dank in der Seefahrt gelernt, man muss flexibel bleiben, ne? Weil Kinder lassen sich ja schlecht zeitlich takten.
Das ist korrekt, ja, das ist korrekt. Und hilft auf jeden Fall. Also ich denke, dass es eine wertvolle Erfahrung ist. Das muss aber letztendlich dann natürlich auch jeder für sich machen. Ne? Also ich maße mir jetzt da nicht an, irgendwelche super schlauen Hinweise zu geben, weil da ist jedes Familienkonstrukt und jeder Wunsch und jeder persönliche Wunsch und jedes Ziel auch sicherlich unterschiedlich. Ne?
Das stimmt. Du hast angefangen bei AIDA zu arbeiten als Tourmanager, bist dann nachher, hast dich Richtung Hotel entwickelt und dann auch so ein bisschen weg von der Hochsee Richtung Fluss. Wie kam es überhaupt dazu, dass du von Hochsee auf Fluss gewechselt bist?
Ach, das war eine ganz spannende Geschichte. Also ich war ja über 11 Jahre bei AIDA. Wir kennen uns ja auch schon lange. 2005, glaube ich, das erste Mal auf der Aura oder auf der Cara. 2005, 2006, ne, war das. Ich finde es jetzt auch spannend zu sehen, auch wie du das jetzt gerade aufbaust mit der Kreuzfahrt-Akademie, weil es wirklich ganz viele schlaue Menschen gibt, die wir da sicherlich untereinander kennengelernt haben. Tolle Menschen auch. Auch dafür ist man einfach auch sehr dankbar. Ne? Jetzt auch gerade jetzt im Hinblick auf diese 25 Jahre AIDA-Geschichte kommen da viele Erinnerungen, glaube ich, auch nochmal in jedem von
Absolut.
uns irgendwie hoch.
Ja.
Was einfach auch Spaß macht, weil das ist, ich glaube, in der Zeit, wo man an Bord ist, schafft man das gar nicht, das alles zu realisieren, was man da jetzt eigentlich alles macht. Das kommt viel im Nachgang. Fand ich, war jetzt Corona auch so ein bisschen, auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, so ein bisschen runterkommen und so ein bisschen, ach, was habe ich denn jetzt da eigentlich alles so gemacht? Und ja, wir waren ja auch in Rostock zusammen. Bei AIDA in der Zeit, wo viel passiert ist, wo viel Wachstum auch da war. Danach bin ich dann wieder an Bord zurückgegangen. 2010 war das und Habe dann ein Fernstudium zum Hotelbetriebswirt gemacht und für dieses Fernstudium habe ich auf einem Arosa-Flussschiff tatsächlich mal 5 Tage Urlaub gemacht, in Anführungsstrichen Urlaub, weil ich, jeder weiß, wie es ist für so ein Fernstudium, wenn ich 3 Monate auf einem Schiff bin und habe dann 4 Wochen Zeit und muss dann in der Zeit für dieses Fernstudium arbeiten. Das ist relativ knapp gewesen. Ich brauchte einfach eine Woche mal komplett Ruhe und einen Ort, wo ich mich um nichts kümmern muss. Und da habe ich den Urlaub auf dem Flussschiff gemacht und habe für dieses Fernstudium gelernt. Und das war, so bin ich dann tatsächlich auf den Fluss gekommen. Zusätzlich kommt dann noch dazu, dass ich 2004 auf der Arosa Blue, beziehungsweise damals war schon AIDA Blue, angefangen habe, aber da gab es ja auch das Produkt Arosa schon, was so ein bisschen parallel lief, bis dann Carnival kam und dann die beiden Unternehmen getrennt waren. Mhm. Aber man erkennt schon auch einiges wieder und einige Verbindungen sind da sicherlich auch noch vorhanden, also ja, im geistigen Sinne, man kennt sich untereinander durchaus, wobei Arosa natürlich auch ein ganz anderes Produkt ist, ne, wie ein Hochseeschiff.
Das stimmt. Was ich spannend finde, gerade in der Flussfahrt, ist, dass es ja doch sehr familiär zugeht. Also man hat ja auch auf den Hochseeschiffen immer das Gefühl, das ist so meine Familie. Oder so habe ich das zumindest immer empfunden, obwohl es ja ein 700, 800 Menschen kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Familie ist, ne, bei 800 Menschen. Aber auf Flussschiffen ist ja wirklich noch viel kleiner und alles viel intensiver auch, weil man den Menschen ja auch wirklich begegnet und nicht nur so aneinander vorbeirennt wie auf dem Highway. Mhm. Gibt es da eine andere Form von Führung oder sagst du, das ist eigentlich, die Führung wird noch intensiver gelebt, weil eben die Menschen auch noch enger zusammen sind als auf so einem Hochseeschiff, wo du einfach auch noch ein bisschen mehr Platz hast, auch wenn man das gar nicht so empfindet und weil man oder auch tatsächlich weniger, weil man weniger Zeit miteinander verbringt, weil man abends auch rausgehen kann. Wie ist so das, wie ist so das gefühlte Crewleben auf einem Hochseeschiff und jetzt im Gegensatz zu einem Flussschiff?
Ich bin ja insgesamt nur so ein bisschen vorsichtig zu sagen, was dieses Thema Führung angeht. Es gibt ja verschiedene Führungsstile, die sicherlich auch alle so ihre Daseinsberechtigung haben. Kann man ja viel drüber nachlesen, ob jetzt autoritärer Führungsstil, kooperativer Führungsstil bis zu laissez-faire. Also da gibt es ja verschiedene Richtungen und ich glaube, jeder Führungsstil kann sicherlich auf seine Art erfolgreich sein und der Führungsstil muss natürlich auch zu einem persönlich passen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich mir einen Führungsstil auferlege, der jetzt menschlich nicht zu mir passt. Aber, und da bin ich jetzt schon auch, ja, da habe ich schon auch eine persönliche Meinung natürlich zu, ich glaube, die steht mir dann auch zu sagen, naja, so ein Flussschiff ist jetzt, sag mal, auf dem Rhein, es ist 135 Meter lang, 11,5 Meter breit. Das heißt, von der Fläche her habe ich natürlich weniger Platz, mich in Anführungsstrichen zu verstecken. Das heißt, sowohl den Gästen als auch den Crewmitgliedern begegne ich mehrmals täglich. Das ist auf einem Kreuzfahrtschiff einfach aufgrund der Gegebenheit, der baulichen Sache sicherlich eine andere. Von daher hilft es natürlich schon, wenn man proaktiv auch auf seine Mitarbeiter zugeht. Wenn man sich im Büro versteckt, sagt, meine Tür ist immer offen und ich finde nicht den Draht zu den Mitarbeitern, kann das sicherlich ein bisschen schwierig werden oder auch mal zu Spannung führen. Was jetzt nicht immer heißt, dass ich automatisch einen Kuschelkurs fahren muss. Ne? Das ist damit immer nicht gemeint. Man sagt immer so, ja, ich kann ja nicht immer alle Mitarbeiter streicheln und immer sagen, dass sie deswegen einen guten Job machen. In meinen Augen geht es da sicherlich auch gar nicht so darum. Aber es geht darum, dass ich eben präsent bin, dass ich da bin, auch für meine Mitarbeiter da bin. Und kann immer so ein bisschen erklären, als ich damals 2016 als Hotelmanager auf der Arosa Aqua war. Letztendlich waren viele Abteilungsleiter neu oder das erste Mal bei Arosa. Wir hatten auch eine sehr internationale Crew. Das sind, muss man sich vorstellen, sind 50 Crewmitglieder auf einem Flussschiff, immer so im Dreh. Und diese 50 Crewmitglieder können aber trotzdem aus 5, 6, 7 unterschiedlichen Nationen kommen. Das heißt, ich habe durchaus einen sehr hohen Diversitätsfaktor. Also die Diversität ist da auf jeden Fall gegeben. Mal ein Training gegeben mit einem Restaurantteam von 10 Mitarbeitern, die aus 10 unterschiedlichen Ländern kamen. Das war tatsächlich einmal der Fall. Ich habe eine Vorstellungsrunde gemacht. Jeder hat sich vorgestellt, wo er herkommt. Und auch wenn ich dann, erzähle ich gleich vielleicht nochmal so ein bisschen zu, einen Crew-Welcome gemacht habe und da so ein bisschen in die Augen schaue, finde ich das nach wie vor absolut toll. Und da brenne ich auch für, zu sehen, dass das funktioniert. Dass das einfach doch in der Regel, dass man sagt, oh, okay, jetzt lernen wir uns hier eigentlich erstmal untereinander kennen. Ich weiß über meinen Kollegen eigentlich gar nichts. Und jetzt kommen wir aus der ganzen Welt zusammen und wir leben und arbeiten auf diesem engen Raum zusammen. Und meistens funktioniert es ja auch sehr gut. Natürlich nicht immer, wir sind ja Menschen, das ist klar. Aber habe mal gesagt, wenn die Welt ein Kreuzfahrtschiff wäre, wäre sie ein bisschen friedlicher, weil so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammen sind. Ich glaube, alle, die mal auf einem Schiff gearbeitet haben, werden das schon in gewissem Maße auch nachvollziehen können.
Absolut. Ich finde es auch immer so amüsant, wenn man jetzt gerade liest, dass ganz viele Unternehmen sich damit ja wirklich aufstellen und auch sagen, wir machen jetzt ja alles neu, weil wir divers sind. Die Kreuzfahrtbranche ist es eigentlich, seitdem es die Kreuzfahrtbranche gibt.
Ja.
Und ich glaube aber, es reguliert sich auch sehr viel über die Bordordnung und diese ganz klaren Hierarchien, die es auch auf einem Schiff gibt. Ich denke, wenn wir jetzt mal rausgucken, aus dem Kreuzfahrtschiff raus in die freie Wirtschaft, da gibt es ja solche ganz klaren Regeln und Richtlinien gar nicht im Zusammenarbeiten. Ne? Klar gibt es da gewisse Regeln, was man darf und was man nicht darf. Kommt natürlich darauf an, in welcher Branche man auch arbeitet. Glaubst du, dass es eigentlich auch umsetzbar ist, dass man sagt, so gewisse Führungsrichtlinien, die es auf dem Schiff gibt, dass man die auch in der freien Wirtschaft anwenden kann? Oder können die davon einander sogar lernen?
Unbedingt. Ich glaube, dass wir es manchmal so ein bisschen zu kompliziert sogar machen, dass wir sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf eine Art von Führung oder auf einen Stil. Ich sag mal so, letztendlich bricht sich das schon von oben runter. Du hast das gerade mit der Bordordnung gesagt. Und das war so ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wir haben ja auf dem Fluss ist es so, wir haben Saisongeschäft. Das heißt, es fängt immer in der Regel im März an und geht dann bis Dezember, Januar, das ist so mal grob gesagt. Das heißt, alle Crewmitglieder kommen im März hin. Man hat dann eine knappe Woche und manchmal auch ein bisschen mehr Zeit, um das ganze Schiff vorzubereiten. Und die Crewmitglieder lernen sich in der Zeit eigentlich kennen. Wir haben ein bisschen die Frage gestellt, naja, was sagen wir denn den Crewmitgliedern? Was geben wir denn denen mit? Und du hast es gerade gesagt, was alle eint, ist die Bordordnung. Das heißt, auf eine Regel oder ein Regelwerk, was im Prinzip das Spielfeld letztendlich einmal absteckt. Ja. Ich habe aber gesagt, naja, da ist auch eigentlich noch mehr, was irgendwie vereint oder was auch so die gemeinsamen Ziele sind. Worum geht es denn? Was sind denn die Unternehmensziele? Letztendlich kommt man dann, du weißt damals noch, haben wir einen Workshop in Wien gehabt und ich habe ja damals genau die gleichen Fragen gestellt, auch so an mich, welche Herausforderungen man an mich hat. Und haben da relativ schnell gemerkt, dass wir in diesem ganzen Onboarding-Prozess einfach besser werden müssen, beziehungsweise das auch mehr benennen müssen. Einfach zu sagen, na, was sind denn die Ziele von Arosa? Wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn haben? Natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, es geht um monetäre Ziele. Eine Gastzufriedenheit ist wichtig, aber wie erreiche ich denn die Ziele auch? Und einfach diese Fragen zu stellen und dann auch gemeinsam zu beantworten, ich denke, das hilft schon und dann komme ich automatisch auch zu einer Führung, wo ich dann sage, so, naja, jetzt packen wir an und jetzt gucken wir, dass wir diese Ziele erreichen und machen das gemeinsam. In der Regel funktioniert es ja halt auch nur gemeinsam. Wenn ich da als Einzelkämpfer unterwegs bin, dann wird es halt einfach schwierig. Und es hat dann auch viel mit Einstellung zu tun, denke ich. Ich sage immer, du kannst das natürlich alles mitbringen. Das kann man natürlich auch ein buntes Leitbild an die Wand hängen und kann sagen, okay, ja, wir haben die und die Ziele, jetzt machen wir das. Ja, das kann ich dann immer lernen, aber die Einstellung, wenn ich morgens aufstehe, naja, das bringt doch jeder selber mit. Wenn ich sage, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, entscheide ich ja erstmal selber, habe ich Spaß zu arbeiten oder habe ich Lust aufzustehen? Oder wir haben uns dann beim Leitbild auch ganz klar die Frage gestellt, wofür stehe ich morgens auf? Und naja, warum soll denn das jetzt nur für ein Kreuzfahrtschiff wichtig sein? Wenn ich zur Arbeit fahre morgens, naja, wenn ich dann gerne zur Arbeit fahre, dann fällt es mir doch auch viel leichter und ich bin viel motivierter, wie wenn ich jetzt ungern zur Arbeit fahre. Ich glaube, dass die Thematik, die es heute gibt mit Ausbrennen und unzufrieden sein, das hat nicht immer unbedingt damit was zu tun, viel zu arbeiten, sondern wir müssen dem, was wir tun, einen Sinn geben.
Absolut.
Das heißt, wir müssen erklären, was wir tun. Wir müssen ja sagen, warum mache ich denn jetzt das? Warum ist denn das jetzt meine Aufgabe? Und ich denke, es hilft dann schon, wenn ich die Ziele möglichst transparent mache und auch mit den Mitarbeitern teile und sage, na, wo stehen wir denn auch? Und dann auch Erfolge gemeinsam feiern und halt auch Dinge, die halt vielleicht nicht so gut laufen, halt entsprechend gegensteuern. Und das ist dann bin ich schon eigentlich in meiner Art schon bei einer sehr kooperativen Firmenform von Leadership, zumindest eine sehr transparente Leadership. Und ich gehe proaktiv auf meine Mitarbeiter zu. Es ist halt... ich rede jetzt schon wieder sehr viel, ich weiß das, aber es ist halt einfach ein Thema, wo ich bin ja so ein bisschen reingewachsen auch. Ich glaube, die Personalkosten sind bei fast jedem Unternehmen mit der höchste Kostenfaktor. Naja, in Anführungsstrichen verdammt nochmal, dann sollten wir uns doch auch um die Mitarbeiter kümmern und auch gucken, dass es denen gut geht, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man motiviert ist und dass man halt auch das, was man tut, gerne macht. Und ich denke, wenn man da proaktiv mit umgeht, dann ist das schon ein ganz, ganz großer Schritt, egal welchen Führungsstil ich letztendlich auch wähle.
Bin ich absolut bei dir. Und vor allen Dingen eben wirklich auch auf die Menschen zugehen und eingehen, ne? Das, glaube ich, macht auch so ein bisschen die neuen Leader aus, dieses empathische, intuitive Führen und nicht zu sagen, ich sitze hier, ich habe meine Strategie, meine Zahlen, natürlich, die brauchst du auch, ganz klar, aber auch wirklich Bock auf Menschen zu haben, weißt du, zu sagen, ich führe gerne, weil ich Menschen liebe, ich möchte mich gerne mit Menschen beschäftigen und ich möchte mich mit ihnen auseinandersetzen, ich möchte von ihnen lernen. Ne? Nur weil man Leader ist, heißt es ja nicht gleich, dass man alles mit der Muttermilch bekommen hat und jetzt alles weiß, sondern auch Führungskräfte sollten bei sich selbst auch anfangen, schöne Fehlerkultur zu entwickeln und zu sagen, tut mir leid, an der Stelle habe ich einen Fehler gemacht, lasst uns drüber reden, wie ich das auch vielleicht in der Zukunft denn besser machen kann. Du bist ja ein totaler Fan von Bodo Jansen und die Stille Revolution. Hast du da auch vieles für dich mitnehmen können? Oder
Naja, schon, es ist schon teilweise inspirierend. Also es war schon erstmal eine Inspiration, wobei muss halt jeder für sich so ein bisschen natürlich auch entscheiden. Zu Bodo Jansen, also kann ich jetzt jedem empfehlen, das auch mal vielleicht zu googeln, wer ihn nicht kennt, ist der Inhaber der Obstalsboom-Kette, die verschiedene Resorts, Hotels hauptsächlich so Ostsee-Nordsee haben. Er hat damals eine Mitarbeiterumfrage gemacht und da wurde er ziemlich zerrissen, also wurde ziemlich der Führungsstil kritisiert. Und er hat sich das angenommen und hat sich dann die ganze Denkweise komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist ja so der erste Schritt auf zu einer offenen Feedback-Kultur. Du hast das gerade schon gesagt, dass man eben auf Menschen zugeht. Naja, hat auch immer viel mit Vertrauen zu tun, weil jeder Mitarbeiter hat natürlich jetzt erstmal eine Verantwortung für einen Aufgabenbereich, ob jetzt als Angestellter oder als Führungskraft oder mittlere Führungskraft, jeder kriegt ja eine Verantwortung und damit auch ein Vertrauen zu dieser Aufgabe. Weil wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Verantwortung nicht abgeben kann, na, dann muss ich es letztendlich selber machen. Und das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Es geht immer in beide Richtungen, ne? Ich gebe dem Mitarbeiter Vertrauen und ja, der Mitarbeiter sollte auch dem Unternehmen vertrauen. Das können wir jetzt gleich so ein bisschen den Umkehrschwung auf diese Corona-Zeit auch machen, weil da vertraut der Mitarbeiter ja auch ganz stark einem Unternehmen. So wie auch ein Gast, der in der Corona-Zeit eben einen Urlaub bucht, der sagt, okay, ich vertraue dem Produkt, weil ich mich hier sicher und auch gut aufgehoben fühle. Das geht dem Mitarbeiter ja genauso. Und da brauche ich eine gute Kommunikation, um das zu erklären. Da hat er viele gute Ansätze gehabt, die, wenn man das jetzt manchmal zum ersten Mal hört, sagen, okay, das ist jetzt ganz schön weit gedacht. Die stille Revolution war ein Teil davon, jetzt aktuell eine Frage der Haltung, wo so ein bisschen das Durchlaufen der Corona-Zeit darstellt. In seinem Buch hat er, glaube ich, auch ganz schön beschrieben. Ich finde, das haben wir bei Arosa ähnlich gut gemacht, muss ich sagen. Wir haben jetzt nicht das Buch gelesen oder ich das Buch, oder wir haben das Buch gelesen und haben es dann so gemacht, sondern das war schon haben wir durchaus sehr gut gemacht, offen, transparent und gemeinsam als Team haben wir das sehr gut gemacht.
Da habt ihr wahrscheinlich intuitiv das Richtige gemacht, ne?
Wir haben ja ganz viel tolle Menschen bei uns bei Arosa. Und du sagst es auch schon so ein bisschen familiär. Das ist alles so ein bisschen, na, man kennt sich, die Wege sind relativ kurz, auch wenn wir jetzt nicht alle im gleichen Büro sitzen. Wie bei vielen anderen Unternehmen ist das Homeoffice da natürlich ein starker Faktor gewesen. Jetzt haben wir hier Zoom, wir haben Microsoft Teams gehabt, wo man aber auch einen ganz tollen Austausch haben konnte. Und das hat durchaus, muss man jetzt halt auch Spaß, aber man hat das gerne gemacht, weil man gemerkt hat, okay, es funktioniert und ja, man hat einander zugehört. Und auch Zuhören ein wichtiger Teil von Kommunikation ist, dass man eben gemeinsam diese Wege geht.
Absolut. Was hat sich denn jetzt bei Arosa auf den Schiffen für die Crew geändert? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
Nee, von den Voraussetzungen ist es jetzt erstmal so, kann ich jetzt auch nochmal kurz erklären. Also wir haben die meisten Kabinen sind Doppelkabinen. Alle Kabinen sind allerdings auch Außenkabinen. Es gibt eine kleine Crewmesse. Allerdings haben wir jetzt auch nicht so die großen Möglichkeiten wie bei einem Kreuzfahrtschiff. Ich nehme immer diesen Bezug zum Kreuzfahrtschiff und ich bin natürlich auch 7 Tage die Woche unterwegs, auch wenn ich wahrscheinlich jeden Tag in einem Hafen anlege und dort auch meistens rausgehen darf und kann. Teilweise liegen wir auch über Nacht mitten in den Städten. Also es hat durchaus auch viel Attraktives, auf einem Flussschiff zu arbeiten. Von den Herausforderungen, ja, wir haben letztes Jahr im März haben wir erst, kann ich noch mal, ich kann so ein bisschen kurz einen Ausblick oder Rückblick geben, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Wir haben im März die Saison gestartet, um dann nach knapp einer Woche wieder alles runterzufahren. Also wir haben die Schiffe ausgepackt, Inventuren gemacht, geputzt, sauber gemacht. Wir haben Loading gehabt, wo dann der FMB-Truck kam mit Essen, Trinken. Wir haben alles vorbereitet, haben auch die ersten Gäste empfangen, um dann danach wieder zu sagen, okay, es geht nicht mehr, wir müssen die Reisen absagen und wir müssen die Crew auch wieder nach Hause schicken. Das war schon auch eine Herausforderung. Das geht eben, und da muss man die Crew auch mitnehmen. Man kann nicht einfach sagen, okay, ja, jetzt wartet mal und wir melden uns schon, sondern wir waren immer sehr offen, ehrlich, transparent, auch wenn wir nicht immer direkt die Lösung im gleichen Moment hatten, aber wir haben sehr hart an dieser Lösung gearbeitet. Und im Prinzip direkt danach haben wir schon an einem Hygienekonzept gearbeitet. Und da würde ich auch sagen, waren wir schneller wie manche Länderregierung. Also meine Aufgabe ist eigentlich Training und Development, aber ich war da schon stark involviert und habe mir dann die ganzen Auflagen angeguckt, weil wir mussten nicht nur gucken, okay, wie sieht das in Deutschland aus, sondern wir mussten auch gucken, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, mussten aber auch gucken in den Niederlanden, wir mussten aber auch gucken in Österreich, in Ungarn, wie sind da die Regularien, wie sieht es mit Einreise aus, wie sind die Abstandsregelungen, wie ist eine Maskenregelung, und da waren viele Länder, die einen waren schneller, wenn ich mir zum Beispiel die Regeln oder die Auflagen, Gesetzesauflagen von Bayern angucke, die haben dann natürlich im Laufe des letzten Jahres aufgeholt, keine Frage, aber wir waren relativ schnell sicher mit einem Konzept, was wir auch klar und gut kommunizieren konnten, sowohl an die Gäste als auch an die Crewmitglieder. Das heißt, jeder wusste eigentlich relativ schnell, woran er ist, und wir wussten auch, wie wir dann starten. Ich glaube, diese offene Kommunikation, auch wie wir zu diesem Weg gekommen sind, zu dem Konzept, ich glaube, das war relativ gut verständlich. So dass wir dann halt eigentlich, dass wir das auch relativ gemeinschaftlich gut durchziehen konnten und dann auch das große Glück hatten, dass wir letztes Jahr eine gute Saison noch fahren konnten. Wir haben im Juni wieder angefangen und sind bis Anfang November tatsächlich gefahren, bis dann wieder der Lockdown kam, und haben, ich glaube, die Resonanz sowohl von Crew als auch von Gästen war wirklich toll. Aber die Herausforderung natürlich gab für die Crew war eine größere, mit FFP2-Maske zu arbeiten, mit Handschuhen zu arbeiten. Wir haben ja so wie bei anderen großen Reedereien auch mit Buffet-Konzept sind wir umgestiegen auf à la carte und servierte Menüs, was natürlich auch erstmal eine Umstellung im Prozess ist, was man natürlich gut durchlaufen muss.
Ja, ich glaube, da wurde alles angepasst.
Ja.
Eben vom Buffet. Da haben
wir natürlich sonst die Gegebenheiten an Bord mit Plexiglasscheiben und so. Ne? Mhm. Die Auslastung war auch reduziert, aber wir konnten natürlich nicht mit einer 30-40% Auslastung fahren. Das ist bei einem Flussschiff so einfach. Wir haben dann mit Plexiglasscheiben gearbeitet, aber diese Hygienekonzepte, ich würde sagen, ja, ich sage, wenn ich mit der Straßenbahn eine Stunde durch Berlin fahre, würde ich mich, glaube ich, unsicherer fühlen, wie auch jetzt bei großen Kreuzfahrtschiffen. Das ist, ich glaube, da haben sich auch generell in der Gastronomie, Hotellerie, persönlich finde ich das auch sehr schade, dass da, weil ich weiß, dass es viele Hotels auch landseitig gibt, die wirklich tolle Konzepte haben, da auch viel investiert haben, nicht nur Energie, sondern auch Kosten ausgegeben haben. Wurde dann immer so als die Bösen hingestellt. Und das war für mich nicht immer nachvollziehbar. Für viele will das wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ist immer so eine Frage der Haltung. Ist die Frage, nehme ich das an? Wie mache ich jetzt das Beste aus der Situation? Und das muss man dann halt natürlich dann in dem Moment so, manche Sachen kann man sich nicht dazu beugen, wahrscheinlich.
Ich fand das auch, es ist schön, dass du das ansprichst, weil ich habe das ähnlich beobachtet. Auf der einen Seite fahren Kreuzfahrtschiffe auf den Kanarischen Inseln, aber die Hotels bleiben zu. Und das hat sich mir auch nicht ganz erschlossen, weil beide brauchen Konzepte, beide sind in geschlossenen Räumen, bewirten Gäste, Gäste schlafen, es muss sauber gemacht werden. Warum denn nicht auch die Hotels aufmachen? Also aber das wurde in keiner Diskussionsrunde irgendwo mal angesprochen und auch nicht weiter aufgepustet. Aber ein Thema, was ja auch immer wieder so die Runde macht, ist so das Thema nachhaltig. Ne? Wie nachhaltig werden dann gewisse Konzepte jetzt umgesetzt, gerade im Thema Umwelt? Und da ist ja Arosa eigentlich schon auf den Flussschiffen, glaube ich, auch so ein Vorreiter. Ihr habt ja, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt auch ein Schiff, was mit Strom zumindest anfährt und dann nachher aber auf Treibstoff umsetzt. Findest du Arosa nachhaltig und auch die Konzepte jetzt mal in die Zukunft gedacht, wenn wir überlegen, dass vielleicht auch die Grünen jetzt an die Regierung kommen und dort sehr viele Sachen umändern, abändern, besser und neu machen wollen? Glaubst du, das Konzept wird ganz lange noch so bleiben?
Du hast ja eine Länge, ich glaube, das war die erste größere Diskussionsrunde, die du hattest zu dem Thema, wo ich auch gut zugehört habe. Auch wie sieht die Kreuzfahrt nach Corona aus, war so ein bisschen auch die Frage. Ich glaube, das war vorher auch schon absolut Thema, weil die öffentliche Wahrnehmung einfach da ist. Ob ich das jetzt in dem Umfang und in dem Maße, ich glaube, da kann man auch viel weiterdenken, indem ich jetzt einfach nur den Fokus auf die Kreuzfahrtbranche lege. Aber ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung ist einfach, der Fokus darauf ist einfach stärker, weil allein durch soziale Medien und so, dass einfach die Kommunikation so schnell ist, merkt man auch in Corona-Zeiten. Also kaum hat man ein Konzept umgesetzt, steht das eigentlich schon online und ist eigentlich sehr transparent. Das heißt, ich kann mich auch gar nicht mehr verstecken hinter irgendwelchen sagen, ich sage, okay, ich mache es. Wenn ich es aber nicht mache, dann wird das relativ schnell aufgedeckt. Das heißt, ich bin dann schon auch in der Verantwortung. Das heißt, wenn ich sage, ich als Veranstalter, ich setze etwas um und mache es, dann sollte ich es auch tun. Ja, wir werden nächstes Jahr ein neues Schiff bauen. Ich glaube, das hat es letztes Mal auch schon angesprochen, was auf dem Rhein fahren wird. Das wird ein tolles Schiff, was eben mit einem, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt auch nichts Falsches sage, aber mit Batterieantrieb dahingehend fahren wird, dass es anlegen kann und ablegen kann aus den Häfen mit Elektroantrieb. Viele Häfen haben eben auch schon die Möglichkeit, Landstrom zu nehmen. Also man nimmt dann, muss man sich wirklich vorstellen, dann gibt es einen großen Stecker, den steckt man dann einfach rein. Ich weiß, dass es bei Kreuzfahrtschiffen den Gedanken an, also das auch gibt. Ist auf dem Flussschiff, sieht es ein bisschen anders aus, ist vielleicht auch noch leichter umsetzbar, bietet aber auch nicht jede Stadt. Ich denke, das wird so ein Zusammenspiel werden mit den Destinationen und den Veranstaltern an sich. Das wird sicherlich ein Zusammenspiel sein, aber natürlich ist das im Fokus und das wird bei Arosa auch groß geschrieben. Ist auch ein ganz wichtiger Teil in unserem Leitbild, was wir mit drin haben, das Thema Nachhaltigkeit. Ist für mich, Nachhaltigkeit geht dann immer so ein bisschen weiter auch. Also Nachhaltigkeit ist ja einmal der Umweltaspekt, ganz klar, ne? Also ist einmal der CO2-Ausstoß, wie umweltfreundlich betreiben wir die Schiffe, in welche Städte fahren wir. Es gibt also einen Overtourism, den hattet ihr, glaube ich, auch angesprochen mit Venedig, Dubrovnik und so weiter. Ich glaube, da haben wir mit dem Fluss auch nochmal schöne Möglichkeiten, auch in kleinere Städte zu fahren. Wenn ich jetzt an die Rhône oder Saône denke, da sind wir wirklich in kleinen Orten, die wirklich, was so nett ist, und wenn ich da mit 120 Gästen hinkomme, naja, dann bin ich immer noch fast alleine. Also das ist einfach ein sanfter, schöner Tourismus, wo ich den Urlaub in meinen Augen auch super genießen kann. Ne, ich mag, also will das jetzt, ich denke, ich mag beides, ich mag große Kreuzfahrtschiffe, ich mag auch kleine Kreuzfahrtschiffe und es gibt viele Möglichkeiten für beides, aber wenn man einen entspannten Urlaub haben will und einfach mal genießen will, ohne dass man einen Aktionsplan morgens hat und sich einfach mal hinsetzen kann und die Landschaft beobachten will, ist bloß eine tolle Alternative.
Ich finde auch Hochsee, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ich verstehe natürlich das Thema Umwelt, aber ich denke mir immer, ein Hochseeschiff an sich ist ja eigentlich wie eine kleine geschlossene Stadt. Ich weiß nicht, in welchem Hotel Müll dermaßen getrennt wird wie auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Ich weiß nicht, Wasser. Gucken wir uns mal das Thema Wasser an. Es gibt
Ja.
Wasseraufbereitungsanlagen. Es wird Frischwasser gebunkert. Sprich, das Wasser, was wir also an Bord verschmutzen, wird ja durch diese Aufbereitungsanlage wieder verwendet.
Ja.
Natürlich stoßen sie über den Schornstein gewisse Schmutzpartikel aus. Aber wenn wir jetzt einmal sehen, was eigentlich schon durch die Umweltoffiziere auch seit Jahren getan wird, damit eben nicht so viel irgendwo hinkommt, wo es nicht darf, und wie stark die Auflagen auch sind in den verschiedenen Ländern, mal von den Meilenzonen und so weiter, wo man denn das geschredderte Essen hinten rausschmeißt, mal ganz abgesehen, finde ich die Kreuzfahrt nicht so schmutzig, ne, wenn man sich das jetzt wirklich mal die verschiedenen Aspekte an sich anschaut, als wenn ich mir jetzt angucke, wenn wir ein Hotel zum Beispiel haben, da wird der Müll nicht so stark getrennt, ne, da haben wir vielleicht Papier, Plastik, Bio und dann der Restmüll, ne, da geht es schon mal los. Dann, wenn du anschaust, wie viele Hotelanlagen kippen ihr Wasser sonst wohin, ne, das wird nicht aufbereitet oder man holt sich auch kein Frischwasser. Klar, sind ja angeschlossen, aber das Dreckwasser kommt ganz woanders hin. Und wenn wir sehen, wie viele, wenn wir jetzt mal bei der Schifffahrt bleiben, wie viele Tanker und Containerschiffe täglich unsere Waren des täglichen Bedarfs, die ja gar nicht mal mehr in Deutschland produziert werden, sondern ich habe neulich im Supermarkt sogar irgendeine Obstsorte aus China gesehen, wo ich mir dachte, da sind wir jetzt schon gelandet. Da frage ich mich immer, warum wird eigentlich so politisch gesehen auf der Kreuzfahrt rumgehackt, wo doch eigentlich wir alle an ganz anderen Themen ansetzen könnten, zum Beispiel an unserem eigenen Shoppingverhalten. Ist die
Also das
Kreuzfahrt
ist
wirklich so
genau mein
schmutzig, wie
Thema.
die dargestellt wird, oder ist es eher, Ja, etwas, was jetzt gerade modern ist. Es gibt ja auch diese Marine Traffic, wo du dir anschauen kannst, wie viele Tanker und wie viele Container sind jetzt auf diesen Weltmeeren unterwegs, wo befinden die sich gerade, das kann man sich ja angucken. Und dann siehst du dagegen verschwindend geringe Anzahl von Kreuzfahrtschiffen. Warum hackt man da so drauf rum?
Absolut, aber das ist, ich glaube, das wissen wir auch alle. Ich glaube, als das eine Schiff in dem Evergreen-Schiff im Suezkanal
Evergreen,
stecken geblieben ist,
ja.
was für ein Drama das war, weil auf einmal die Waren nicht mehr angekommen sind. Ich glaube, das hat das auch nochmal verdeutlicht, was dieser Warenumlauf auf der Welt, die Globalisierung letztendlich dann auch tut. Wir wissen das, aber ich habe deswegen auch ganz explizit der Punkt, die öffentliche Wahrnehmung ist da einfach oft eine andere. Ne? Das verzerrt das Bild natürlich auch, weil es vielleicht natürlich ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen populärer ist, ein buntes Kreuzfahrtschiff reisen aus dem Freizeitgrund darzustellen, wie die T-Shirts, die einmal um die Welt geschickt werden. Ne? Das ist natürlich so. Was das Thema Nachhaltigkeit noch angeht, ich finde, müssen wir so ein bisschen davon abzugehen, ist die soziale Verantwortung auch eine ganz wichtige den Mitarbeitern gegenüber. Wir haben internationale Crew und wir haben jedem Crewmitglied gegenüber auch immer eine soziale Verantwortung. Und ich glaube, das machen aber auch viele, die meisten Kreuzfahrtunternehmen genau richtig und richtig gut und gehen da auch proaktiv mit um. Jedes Kreuzfahrtschiff hat für die Crew entweder einen Crewpurser, einen HR-Manager, Trainingskonzepte an Bord. Und ich glaube, das ist auch so diese Geschichte, warum viele, die in der Kreuzfahrt gearbeitet haben, das Thema auch nicht so loslässt und die auch viele genau diese Erfahrungen, die wir sammeln, mit in andere Unternehmen mitgenommen haben. Beziehungsweise irgendwo im Unterbewusstsein steckt das drin, denken, ach ja, damals ging es aber so. Und manchmal denkt man so, naja, eigentlich kann man viele Sachen eigentlich transferieren, aber dieses Bewusstsein ist bei vielen anderen Unternehmen landseitig, sage ich jetzt mal, so ein bisschen vielleicht gar nicht so vorhanden. Von daher brenne ich da auch nach wie vor weiter für, das mit Leidenschaft so voranzutreiben und jeden Tag irgendwie ein Stückchen besser vielleicht zu machen. Ne? Dass man sagt, okay, ja, wir sind auf einem guten Weg, was können wir denn noch machen? Ja, auch Fragen stellen, sagen, okay, was brauchen wir denn noch oder wie können wir das denn noch besser machen und auch weiterentwickeln? Und das kann man ja auch nicht alleine, sondern das macht man in einem Unternehmen als Team gemeinsam. Und dann ist es ja auch durchaus motivierend, wenn man das jeden Tag ein Stückchen besser schafft. Und ich glaube, da haben wir bei Arosa auch, sind wir schon viele tolle Schritte gegangen in den letzten Jahren und macht auch nach wie vor weiter Spaß. Und wir freuen uns jetzt alle, dass die Saison jetzt wieder losgeht, so wie bei anderen Reedereien auch, dass man da weiter starten kann und da stecken. Tut mir so ein bisschen leid, dass ich jetzt in Elternzeit bin tatsächlich, weil ich da auch sehr viel Energie reingesteckt habe. So ein bisschen kribbelt es auch, aber ich drücke allen die Daumen und ich weiß auch, dass wir das gut machen werden mit dem Neustart jetzt im Juni und dass die Crew gut anreisen wird und dass sie auch alle Spaß dran haben werden und sich freuen, dass es endlich losgeht. Weil wir wollen ja arbeiten, wir wollen ja wieder mit Menschen unterwegs sein, wir wollen was tun. Das ist ja ein Urinstinkt, sage ich schon. Wir wollen ja nicht auf der Couch sitzen. Eigentlich nicht.
Nicht?
Nicht.
Tobias, das war das perfekte Abschlusswort, was du mir eben geliefert hast. Es ist tatsächlich so, die Kreuzfahrt oder auch die Flussfahrt oder alle Seereisenden stehen ja so langsam wieder auf. Und auch die Menschen, die auf den Containerschiffen teilweise festsaßen, können ja wieder fliegen. Also man merkt so langsam, dass Bewegung wieder in das Thema Reisen kommt. Jetzt stehen ja auch die Sommerferien an, wo schon der eine oder andere überlegt, vielleicht mal auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen oder auf ein Flussschiff bei Arosa. Tobias, ich danke dir sehr für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um als Experte mit mir mal so ein bisschen zu plaudern über Arosa, wie familienfreundlich und nachhaltig Arosa ist, was so deine schönen Erlebnisse waren, wie du deinen Führungsstil entwickelt hast. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, wünsche dir natürlich beruflich und privat weiterhin alles Gute und kann nur sagen, aus dem Mutterherz genieße die Zeit mit dem Kind. Sie kommt nie wieder. Die wachsen nachher so schnell, die Kinder, dass man denkt so, oh, jetzt ist das Kind schon 18, aber ich habe es doch gerade erst, ne? So, das geht ratzi fatzi. Genieße die 3 Monate, denke an die Seefahrt, aber genieße die Zeit mit deinem Kind, weil die kommt einfach nicht wieder. Vielen Dank, lieber Tobias.
Danke dir, hat Spaß gemacht.